Jeder in Deutschland sollte eigentlich wissen, wir haben einen Fachkräftemangel. Und wenn man da etwas gegen tut, dann ist der Markt wahrscheinlich da. Ne? Insgesamt in diesem Bürokratieland, in dem wir noch leben. Wir sind so ein Werkzeugkoffer aus ganz vielen verschiedenen Lösungen, weil bei uns auf dem Koffer draufsteht ja, dass wir Prozesse effizienter machen wollen. Und da kann man nicht immer pauschal sagen, Computer Vision ist jetzt die Lösung oder RPA ist die Lösung. Das sind viele verschiedene Dinge. Also dieser Drive ist vollkommen gegeben bei mir. Und es gibt Menschen, bei denen ist das nicht so. Also die haben auch den Drive, aber die brauchen auch Freizeit. Und das ist ja auch nichts Schlimmes oder Verwerfliches. Das ist völlig normal. Ich würde eher sagen, was ich gerade mache, ist etwas außergewöhnlicher. Und wie ich in der Höhle der Löwen schon meinte, Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb. Also da müssen wir jetzt auf jeden Fall nachlegen. Und es gehört natürlich auch viel Beratung dann dazu.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus dem Podcast Machen. Heute sind wir mit Max hier in Hamburg. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Hier zu meiner Rechten ist Philipp, der heutige Co-Host, Founder von Trimlog und auch Teil des YFN-Teams. Schön, dass du heute auch dabei bist.
Danke, ich freue mich.
Ich stelle Max kurz für euch ein bisschen vor. Max war vor kurzem bei Die Höhle der Löwen, hat 250k geraced und kommt aus der ganzen AI-Branche. Sie helfen Unternehmen, Tasks, wofür sie aktuell Mitarbeiter brauchen, zu automatisieren. Dazu kommt natürlich später noch viel mehr. Lass uns direkt mal reinstarten. Hattest du vor Futurized eine Business-Idee, beziehungsweise wie hast du angefangen, in diese ganze Startup-Schiene reinzugehen?
Also das Ziel hatte ich schon mit 6 Jahren. Ich habe mit 6 Jahren zu meiner Tante gesagt, ich werde entweder Fußballprofi oder ich werde Chef. Also Chef heißt jetzt nicht direkt, dass man ein Startup gründet, aber das Ziel hatte ich, glaube ich, schon sehr, sehr lange vor Augen. Bin dann ja gestartet mit einer Ausbildung als Fachinformatiker, habe auch so ein bisschen technischen Hintergrund, Background. Und hatte währenddessen schon eine Menge Ideen. Das war so während der Corona-Zeit, habe ich überlegt, warum bringe ich nicht solche Desinfektionsmittel raus, aber in Literflaschen mit kleinen Flaschen noch dazu, mit so einem hübschen Design, weil die normalen Flaschen sehen ja immer relativ hässlich aus mit, oder nicht schön aus, mit 99% Bakterien und diesen ganzen Vorschriften, die man darauf klatschen muss. Und so gesehen wollte ich dieses Problem lösen, sodass man Desinfektionsmittel auf den Weihnachtstisch oder so stellen kann oder angeben kann vor seinen Freunden. Genau. Danach habe ich ja weitergemacht mit Webdesign, also aus der Idee wurde nichts. Und irgendwann kam dann Futurized und Ausbildung wurde abgebrochen.
Du hast ja auch eine Schullaufbahn an einem technischen, an einem Informatikgymnasium gemacht. Meinst du, das hat dich jetzt auf deinen Job im Startup gut vorbereitet oder ist das eher so ein fancy word für eine Schule und ist eigentlich, hat dir nicht so viel gebracht in deinem Job, den du jetzt hast?
Also ich war auf der Berufsschule während meiner Ausbildung und klar gibt das die Grundlagen. Also mir kann ja gar keine Startup-Idee einfallen, im Tech-Bereich zumindest, wenn ich nicht Grundverständnis habe und ich habe mich sowieso außerhalb der Ausbildung dafür schon interessiert und dann wurde das Ganze noch etwas professioneller, kann man sagen, weil auf einer Universität oder auf einer Berufsschule, einer Hochschule, da geht man natürlich nochmal ganz anders ran, als wenn ich jetzt selber einfach Codes zusammenkloppe. Genau, also so gesehen hat mir es auf jeden Fall geholfen. Ja.
Und kannst du jetzt besser lernen, wenn dir was vorgegeben wird? Oder bist du auch so der Typ, der einfach sehr gut da drin ist, sich selber Sachen beizubringen?
Boah, da muss ich ein bisschen aus meinem Background erzählen. In der Schule hatte ich immer Probleme damit zu lernen, weil es ist ja in der Schule oder auch auf einer Universität so, dir wird vorgeschrieben quasi, wie du lernen musst oder wie du in der Klasse arbeitest und da war ich nie ein Fan von und deswegen kam es auch oft zu Konflikten mit Lehrern. Und seitdem das nicht mehr so ist, lerne ich auch nur Dinge, die ich selber lernen möchte und nicht andere. Klar, es ist wichtig zu lernen, dass man Dinge lernt, worauf man eigentlich keine Lust hat. Aber jetzt habe ich auch meine eigene Herangehensweise, wie ich lerne. Und das ist meistens sehr praxisorientiert. Und dann tue ich das auch.
Praxisorientiert heißt was? Was sind so deine Top-Sources? Ziehst du dir alles aus dem Internet? Hast du besondere Kontakte?
Also ich kenne natürlich den ein oder anderen Professor, den man dann aber außerhalb von der Universität kennt, mit dem man dann sprechen kann. Und das ist dann natürlich ein ganz anderer Dialog, als wenn ich jetzt auf der Bank in der Schule sitze und meine Hand hebe. Und aus dem Internet, klar, ziehe ich mir unglaublich viele Informationen. Aber jetzt auch von Mitarbeitern, die auf jeden Fall mehr Know-how haben als ich in dem Tech-Bereich, jetzt zumindest wenn es sehr technisch wird, von denen lerne ich dann auch, ja.
Du hast gesagt, du hast dann irgendwann die Ausbildung abgebrochen, hast dann mit Futurized losgegangen, die Idee im Prinzip schon so weit war, dass du sagen konntest, okay, jetzt gehe ich all in. Was war denn der Schritt davor? Es gab ja irgendwann einen initialen Punkt, wo du gesagt hast, okay, das könnte jetzt ein Punkt sein, dafür zahlen Kunden Geld. Das ist wirklich so ein Painpoint. Da gibt es ein Need im Prinzip für. Weißt du noch, wann das so herauskam? Weil du bist ja mit Sicherheit nicht irgendwann aufgestanden, dass ihr gedacht, okay, das wird jetzt die Idee, die mache ich jetzt für die nächsten Jahre weiter.
Ja, also ich habe natürlich viel ausprobiert, geguckt, wo ist ein Markt, wo kann ich Menschen helfen. Und ich hatte ja relativ viel Sicherheit durch die Ausbildung. Ich habe das ja nur ganz klein nebenbei gemacht. Und als ich dann gemerkt habe, da ist ein unglaublich großer Markt, wenn man mal schaut, oder jeder in Deutschland sollte eigentlich wissen, wir haben einen Fachkräftemangel. Und wenn man da etwas gegen tut, dann ist der Markt wahrscheinlich da. Insgesamt in diesem Bürokratieland, in dem wir noch leben. Und als ich dann die Umsätze gemacht habe oder die Kunden erreicht habe, die ich erreichen wollte und so gesehen dann Sicherheit hatte, konnte ich natürlich auch die Entscheidung treffen, Ausbildung oder jetzt Startup durchziehen, was natürlich trotzdem mit Risiko verbunden ist, weil nur weil es einmal gut läuft, heißt es nicht, dass es langfristig so ist. Ja.
Hattest du schon ein fertiges Produkt, als du deinen ersten Sale gemacht hast, oder hast du eine Idee gehabt, einen Prototypen, den gesellt und dann mit dem Geld den Prototypen fertig gebaut?
Wir hatten damals schon ein Produkt fertig, das wir so dem Kunden verkaufen konnten. Wir machen viel darüber, dass wir Kunden gewinnen, die Projekte mit uns umsetzen wollen. Also es ist nicht das Produkt, sondern es sind viele Produkte. Zum Teil ist es Beratung und so entwickeln wir die Produkte bzw. unsere Lösungen immer weiter.
Weißt du noch, was so das erste Produkt war, der erste Prototyp, wo du dann rausgegangen bist an Kunden, weil ich sehe das oft. Ich studiere an der Code und da ist es ziemlich oft so, okay, Leute entwickeln dann irgendwie eine Zeit lang oder Leute, die generell Tech-Produkte machen, entwickeln im stillen Kämmerlein, gehen irgendwie nicht an Kunden heraus und dann irgendwie ist es so, dass sie dann vorbei entwickelt haben. Du hattest ja schon ziemlich früh deinen Kunden. Wie sah so der erste Prototyp aus, womit du dann rausgegangen bist, an Leute gesagt hast, okay, das ist mein Produkt. Braucht ihr das überhaupt? Ja. Könnt ihr es nutzen?
Das war tatsächlich schon im Finanzwesen direkt, unsere Zielbranche heute. Unser Kunde, da haben wir die Baufinanzierung automatisiert, also direkt ein größerer Prozess, den wir uns vorgeknüpft haben, und da ist ja ein Riesenmarkt. Also wir sind ja in genossenschaftlichen Banken vor allem unterwegs und das sind einzelne Kreditinstitute, 700 insgesamt jetzt in Deutschland, und deren IT-Landschaft sieht 1:1 gleich aus. Das bedeutet, du kannst es perfekt übertragen bzw. skalieren, und das war natürlich für den Start sehr, sehr gut für uns.
Und was ist jetzt genau euer Produkt? Ihr habt was mit KI zu tun, aber auch mit Beratung. Kannst du das so definieren?
Ein Software-Roboter oder einen RPA, Robotic Process Automation nennt man es auch, deckt letztendlich einen Prozess ab, den der Mensch sonst auch tun würde. Also wir stellen uns vor, wir müssen Anträge bearbeiten und es hat ein unglaublich hohes Volumen und dieser Prozess sieht immer wieder gleich aus. Dann baut man einen Software-Roboter, meistens über eine grafische Oberfläche, der genau das übernimmt, was sonst der Mensch tun würde, immer wieder gleich. Also das ist ein regelbasiertes Skript letztendlich.
Und wo kommt da die KI ins Spiel? Also regelbasiert ist ja quasi der klassische Weg, Algorithmen zu bauen. Wo kann KI da weiterhelfen?
Genau, also damit haben wir angefangen, haben aber schnell gemerkt, wir müssen auch KI entwickeln. RPA hat nichts mit KI zu tun, alles andere als das. Das Ding ist ja dumm und regelbasiert letztendlich. Wir haben angefangen im Bereich Document Understanding, nicht nur auf Basis von OCR, sondern auch von eigen entwickelten Algorithmen, Dokumente auszulesen. Das ist dieser Bereich Computer Vision, auch das Identifizieren von Objekten, dass ich beispielsweise ein Bild vor mir liegen habe und ich kann in einem Blick sagen, das sind 30 Personen jetzt auf diesem Bild. Das ist Computer Vision, direkt Erklärung noch mit abgeklopft. Genau, und haben dann auch viel im Bereich Forecasting uns aufgebaut, dass man beispielsweise sagt, auf Basis von Daten wird mein Kunde der Kunde noch weiterhin Kunde bleiben, und wenn nicht, warum? Was kann ich tun, damit er wieder oder damit er weiterhin Kunde bleibt? Was für ein Produkt wird bei mir in den Trend rutschen? Genau, und jetzt machen wir viel im Bereich NLP, also Natural Language Processing. Genau.
Ihr habt dann Probleme gefunden, die ihr mittels KI für eure Kunden lösen könnt. Die KI-Tools, die ihr dafür verwendet habt, das war ja noch vor dem Open-AI-Hype, nehme ich mal an. Da gibt es ja viele Open-Source-Projekte. Habt ihr die benutzt oder habt ihr from scratch wirklich eigene Lösungen entwickelt?
Also jetzt im Bereich Computer Vision, womit wir gestartet sind, nach den RPAs bzw. Software-Robotern, das hat jetzt noch nichts zu tun gehabt mit Sprachmodellen, die dann in den Trend gerutscht sind, ich glaube November letzten Jahres. Das waren Eigenentwicklungen. Wir haben angefangen mit solchen Open-Source-Tools wie Tesseract, die ja doch etwas bekannter sind, oder Tesseract ist etwas bekannter, haben aber viel selber darum gebaut. Also der Kern ist immer noch, oder einer der Kerne ist Tesseract, aber ja, so gesehen haben wir auch Open Source
benutzt. Bevor wir zu sehr in den ganzen Tech einschweifen, wo ich ein bisschen Angst habe, dass wir drei Techies da irgendwie die Leute ein bisschen verlieren, was eigentlich gar kein Problem ist, aber lass uns doch mal ein bisschen mehr bei den Use Case und bei der Person bleiben.
Ja.
Du hast ja dann angefangen, hast dann die Ausbildung beispielsweise dann beendet, wo du gesagt hast, beziehungsweise abgebrochen, wo du gesagt hast, okay, ich steige jetzt vollkommen in Futurized an. Und viele Founder, viele junge Founder hören besonders zu, die dann den Streit mit den Eltern hatten. Den hattest du mit Sicherheit auch. Wie hast du deine Eltern davon überzeugen können, okay, ich mache jetzt die Ausbildung nicht weiter, wie ihr vielleicht von mir erwartet, sondern ich gehe jetzt meinen eigenen Weg?
Ja, also meine Eltern, muss man dazu sagen, sind ja noch ganz anders groß geworden. Die waren das gewohnt, zur Schule zu gehen, Abitur zu machen, zu studieren und dann einen festen Job zu finden, wo man im besten Fall die nächsten 30 Jahre bleibt. Das war bei mir ja von Anfang an anders. Ich war nicht gut in der Schule, beziehungsweise hatte viele Konflikte. Den Stoff, der da einem beigebracht wurde, den habe ich schon verstanden. Also ich war besser als der Durchschnitt, würde ich sagen. Ich hatte einen Abschluss dann von 2 irgendwas. Und dann wollten die natürlich auch, dass ich eine Ausbildung mache und den klassischen Weg gehe. Man hat aber sofort gemerkt, ich bin nicht der klassische Weg und ich bin einfach anders drauf. Und als ich dann gesagt habe, ich möchte die Ausbildung abbrechen, da war natürlich einiges los bei uns und ich habe da alles gehört von, wir schmeißen dich raus, du machst es auf gar keinen Fall, du beendest deine Ausbildung. Aber das Schöne dabei ist, dass sie trotzdem weiterhin an mich geglaubt haben. Sie haben mir das empfohlen, meinten aber trotzdem, es ist deine Entscheidung, es ist dein Leben. Ne? Und umso glücklicher sind sie jetzt, dass sie sehen, dass es funktioniert. Also, dass ich meine Vision durchgebracht habe und ja, erfolgreich bin.
Mega, wirklich sehr, sehr interessant zu hören. Wie hat es dann weitergemacht? Du hast dann im Prinzip, hast du deine Eltern davon überzeugt, hast dann gesagt, okay, ich gehe jetzt rein in Futurized, hast dann die ersten Prototypen, die ersten Kunden gehabt, hast dann erzählt, okay, ihr hattet jetzt die Software-Roboter beispielsweise, habt dann damit mit den ersten Kunden angefangen und seid dann in den AI, in die AI-Cases rein mit Open Vision und beispielsweise, okay, Computer Vision, sorry, die Sachen, die ihr gerade vorgestellt habt. Was waren denn die ersten AI-Use-Cases auf die Firmen? Also, welche Firmen kann man sich vorstellen, wo haben denn die Firmen die Sachen dann genutzt?
Ja, vor allem Banken und Versicherungen, da läuft ja noch alles monoton, da läuft alles mit Papier, mit Verträgen, die zum Teil 300 Seiten lang sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben eine riesen Bestandssoftware, zum Beispiel ein riesen Bankenkernsystem, das kann man nicht so einfach von links auf rechts drehen, dass das von heute auf morgen alles automatisiert läuft. Dann braucht man einen RPA, weil wir haben uns ja auf die Flagge geschrieben, Prozesse einfacher zu machen, effizienter zu machen und zum Teil auch zu automatisieren. Deswegen haben wir auch gesagt, der RPA ist an der Stelle die Lösung. Schnell haben wir aber gemerkt, wir haben hier zum Beispiel Grundbücher. Und Grundbücher sind sehr, sehr komplexe Dokumente. Da werden Pfeile gezogen, da werden Dinge durchgestrichen. Da wird altbayerisch geschrieben im südlichen Bereich jetzt. Und wir wollten ja aber die Baufinanzierung automatisieren. Das bedeutet, wir mussten in den KI-Bereich gehen, um diese Dokumente auszulesen. Und da kommt man mit Tesseract gar nicht mehr voran. Das kann man komplett knicken, weil da brauchst du Kontextverständnis. Du musst das gesamte Dokument extrahieren können, und zwar die richtigen Informationen, nicht die durchgestrichenen, und die dann auch noch auswerten können. Das bedeutet beispielsweise, du brauchst den Schuldner jetzt von der Pfändungsbescheinigung, und das steht irgendwo in einem Freitext, und aus diesem Freitext brauchst du nur dieses eine Wort. Und da ist man schon sehr high-end unterwegs.
Und du sagst jetzt, eure Produkte sind jetzt im Finanzsektor. Wie kommt man da denn als so junger Mensch irgendwie dahin, dass man Produkte für Menschen in Banken entwickelt? Das ist ja jetzt nichts, wo man so täglichen Kontakt mit hat.
Ja, also als Außenstehender denkt man natürlich schon, Banken hochprofessionell, mega konservativ. Aber wenn man mit Wissen überzeugt, dann ist es, glaube ich, egal, wie alt man ist. Also es war schwer am Anfang, keine Frage. Die ersten 50 Banken haben gar nicht zurückgeschrieben, als man da mal angeklopft hat. Aber irgendwann kristallisiert sich das heraus, beziehungsweise die merken, ey, die jungen Leute hier, auch wenn die nicht mal eine abgeschlossene Ausbildung haben, die haben Wissen und die können uns weiterbringen. Und dann hat man irgendwann die erste Referenz und dann spricht sich das da umher. Also die Banken, die sind bestens vernetzt. Aber das war mit viel Durchhaltevermögen verbunden.
Das heißt, ihr habt einfach Banken angeschrieben oder seid zur Volksbank reinspaziert und gesagt, wir wollen eure Grundbücher digitalisieren?
Gerne ein paar Empfehlungen für die jungen Startup vorne, die sowieso hier gerade zuhören, wie ihr jetzt gemacht habt, was du eine Empfehlung hast, um Leute im Prinzip Cold Calling oder Cold Out zu reachen.
Ja, von Cold Calling war ich ja noch nie ein Fan. Bei den Banken ist es immer so, die fragen, du machst erstmal ein Gespräch mit denen und also die müssen bei dir anfragen, wenn du die anschreibst, dann passiert sowieso nichts. Und dann musst du quasi überzeugen und das war sehr, sehr schwer am Anfang. Leute angeschrieben habe ich noch nie, weil ich Cold Calling einfach nicht mag. Aber um jetzt mal so einen Tipp zu geben, was ich empfehlen würde, was wir auch gemacht haben, du musst irgendwie in eine Bubble reinrutschen, wo du sehr viele Leute um dich rum hast. Sei es ein Coworking Space, ausgerichtet für Banker jetzt. Ne? Das gibt's auch sowas. Also habe ich mittlerweile auch schon kennengelernt. Und wenn du da erstmal drin bist, dann lernst du den Markt noch viel besser kennen, weil du hast nur noch Banker um dich rum und denen willst du ja was verkaufen, im besten Falle. Und du etablierst dich auf der anderen Seite und sei es ein Coworking-Space, sei es auf irgendwelche Events zu gehen, auf Messen zu gehen, da gibt es viele verschiedene Wege, aber einfach auf LinkedIn Leute anschreiben, würde ich nicht empfehlen.
Was war dann deine Bubble?
Das war tatsächlich eine Bank, die auf uns zugekommen ist, mit dem wir dann gestartet sind und mit denen habe ich mich angefreundet, kann man sagen, und die haben mich dann weiterempfohlen. Und so ist dann mein Netzwerk entstanden. Heute kenne ich jeden einzelnen Vorstand von jeder Bank. Also,
mega.
Wenn man da Vollgas gibt und wirklich Tag und Nacht dabei ist, dann funktioniert das.
Kam das dann auch durch diese Networking-Events oder kam das dann durch beispielsweise die Höhle der Löwen oder andere größere Medien? Also du bist auch sehr, sehr aktiv bei diesen ganzen PR und Media. Das hast du wirklich sehr, sehr gut mittlerweile durchgespielt. Danke. Wirklich Hut ab, was ihr da macht. Wo dich kam das?
In einem Coworking-Space sind wir auch mal gestartet, hier in Hamburg. Hat jetzt aber nichts mit Banken und Versicherungen zu tun gehabt. Also das war wirklich peu à peu. Du musstest versuchen, irgendwie in eine Bank reinzurutschen oder an einen Kunden zu bekommen in diesem Bereich. Wir hatten vorher auch Kunden in anderen Bereichen. Das war aber nicht unsere Zielbranche, machen wir immer noch. Ne? Dann, wenn ein Kunde anfragt, warum sollte ich ablehnen? Wenn ich ja trotzdem gut skalieren kann oder ich denen helfen kann. Und ja, dann hat es sich einfach rumgesprochen und man hat natürlich fleißig LinkedIn-Posts gemacht, das ist dann wiederum schon sehr wichtig, dass man Aufmerksamkeit macht, ich helfe hier meiner Zielbranche, weil dann kommen die auch auf dich wiederum zu, ja, oder dass du bei meinem Podcast mitmachst, dass du dann in den Medien vielleicht mal was machst, du musst dich ja irgendwie etablieren und Aufmerksamkeit schaffen.
Auf jeden Fall, wie war das, um zu eurem Produkt zurückzukommen, vom Geschäftsmodell her, also viele Leute haben jetzt, oder im besten Fall haben sie jetzt verstanden, was genau ihr macht, wer genau eure Zielgruppe ist, wie genau auch in der Art und Weise der Prozess dahinter funktioniert, was genau ihr macht. Hat sich das Geschäftsmodell irgendwie anders entwickelt? Wie seid ihr da aufgestellt? Weil oftmals in Startups ist ja so, dass es am Anfang eine Idee hinter dem Geschäftsmodell gibt, so verdienen wir Geld. Am Ende stellt sich heraus, okay, so verdienen wir wirklich Geld.
Ja, absolut, ja, das ist perfekt beschrieben. Also am Anfang haben wir viel nach Beratung gemacht. Also das war sehr individuell. Das ist bei RPAs, glaube ich, normal, dass es individuell ist. KI kann man besser skalieren und das machen wir heute als Lizenzmodell. Das bedeutet also, zum Teil müssen wir schon noch was anpassen an der KI, wenn wir zum Beispiel im Bereich Document Understanding bzw. Computer Vision dabei sind oder in dem Bereich sind. Aber die zahlen dann oft bei Document Understanding pro Seite jetzt im Beitrag und jetzt bei größeren NLP-Lösungen zahlen die ein Lizenzmodell. Ja, aber das ist vielleicht auch nochmal gut zu sagen oder Aufmerksamkeit, wie sagt man es, Aufmerksamkeit zu schaffen dafür, dass ein Startup, die gründen, ist oftmals nicht das ist, was sie am Ende dann auch tun. Also man bewegt sich oft in irgendeine andere Richtung dann, weil man den Markt dann erst kennenlernt und sieht, was verkaufe ich denn überhaupt am besten? Ist es jetzt der RPA, ist es die KI oder ist es doch ein Toilettenreiniger oder was auch immer? Ne? Und so war es auch bei uns. Also da sind wir komplett woanders abgebogen.
Hattet ihr da oder hattest du da Mentoren auf dem Weg, die euch geholfen hat? Oder waren das dann rein die Kunden, die gesagt haben, okay, das wollen wir auf keinen Fall?
Nee, das haben wir schon ziemlich alleine gemacht. Jetzt mittlerweile, seit einem halben Jahr, haben wir einen ehemaligen Bankvorstand bei uns im Team. Dadurch kriegen wir natürlich unglaublich viel Wissen. Aber gerade am Anfang, als wir jetzt noch keine Investmentrunde gedreht haben, ist das schwer, da irgendetwas zu erreichen. Außer man hat schon ein sehr gutes Netzwerk, klar.
Ja. Du sprichst es an, die Investmentrunde. Dann gehen wir direkt mal zu die Höhle der Löwen, wo ihr jetzt vor kurzem drin wart, 250.000 Euro von Carsten Maschmeyer, eurem absoluten Trauminvestor bekommen.
So ist es.
Kurz zum Hintergrund, ich habe mir die Folge von, als es ausgestrahlt wurde, angeschaut und es war im Prinzip so, Carsten Maschmeyer, die einzige Person, mit der ihr zusammenarbeiten wolltet, auch verständlich und kein anderer Löwe, sonst wärt ihr ohne Deal rausgegangen. Weshalb habt ihr euch so auf den einen Löwen fokussiert? Was war euch so wichtig?
Also ich denke jetzt gerade in diesem Szenario mit den fünf Löwen, die vor uns saßen, die anderen hätten keinen Sinn ergeben. Auch wenn die natürlich auch ein gewisses Netzwerk haben oder auch Ahnung über die Branche haben, ist niemand vergleichbar mit Carsten Maschmeyer. Ich habe mich viel mit ihm als Person auseinandergesetzt und es war einfach glasklar für uns. Und auf der anderen Seite haben wir ihn natürlich auch damit geschmeichelt, wenn wir sagen, wir wollen nur dich, wir sind wegen dir hier. Und damit steigt dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn natürlich gewinnen kann, wenn man ihn schmeichelt. Ne? Ja, und wir wollten natürlich auch ein bisschen polarisierend wirken, Aufmerksamkeit schaffen und anders sein als die anderen. Ne? Sonst hält man sich die Karten ja immer offen. Wir haben hier ein Produkt, wer will es kaufen oder wer will investieren? Und wir haben es genau andersrum gemacht.
Ihr habt ja ein B2B-Produkt. Wie sah dann bei euch so der Höhle der Löwen-Effekt aus? Ihr hattet ja jetzt keine 1000 Customers, die euch dann die Bude einrennen.
Ja.
Oder hattet ihr 1000 Customers, die euch die Bude einrennen? Waren alle Banken sofort bei euch?
Wir haben schon 2.000, 3.000 Anfragen bekommen.
Krass.
Aber viel davon ist jetzt nicht interessant für uns. Wir machen jetzt mittlerweile schon für größere Unternehmen oder Banken etwas. Und wenn dann der kleine Steuerberater anfragt, dann können wir das einfach von der Manpower nicht machen. Wir können ja jetzt nicht so skalieren, wie andere B2B-Unternehmen das können. Wie Microsoft, ich lade mir Office runter und fertig. Das können wir nicht. Ne? Und die mussten wir dann natürlich ablehnen. Aber bis heute, oder es ist ja erst 4 Wochen her, sehen wir, dass immer noch viel mehr Anfragen reinkommen, dass wir mehr Impressions bei LinkedIn haben, auf unserer Webseite haben. Und man hat auch eine andere Wirkung. Ich glaube, Unternehmen gibt das nochmal so ein bisschen Sicherheit, wenn die hören, die waren in der Höhle der Löwen. Dann denkt man irgendwie immer als Außenstehender, okay, krass, obwohl das ja eigentlich gar nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Da gibt es bestimmt auch Startups, die in der Höhle der Löwen waren, die nicht allzu gut sind oder professionell unterwegs.
Wie seid ihr reingekommen?
Was heißt, wie sind wir
reingekommen? In die Höhle der Löwen, habt ihr euch beworben, wurdet ihr angeschrieben?
Wir wurden angeschrieben und dann gibt es natürlich einen riesen Bewerbungsprozess dahinter. Also das ist nicht so ein Anruf, du fährst ins Studio und machst eine Aufnahme. Da musst du mit Redakteuren bzw. Recruitern, wie auch immer man sie nennt, 3-4 Runden drehen, Videos drehen, Skripte schreiben, den Material geben über das Unternehmen bzw. das Startup. Das ist ein Prozess, der macht keinen Spaß. Er hat uns Spaß gemacht, aber er lenkt vom Tagesgeschäft ab. Wir haben zum Beispiel jetzt hier in der Elbphilharmonie in Hamburg ein Zimmer gemietet, damit wir einen schönen Hintergrund haben von Hamburg. Also wir haben uns richtig ins Zeug gelegt, damit wir dann auch in die Show kommen.
Wie lange hat dieser Prozess so gedauert?
Schon 4-5 Wochen. Also nicht jeden Tag aktiv jetzt etwas dafür getan, aber ich habe bestimmt 30-40 Stunden da reingesteckt. Und das ist viel für mich.
Hat sich auf jeden Fall für das Investment gelohnt. Ja. Das war ja, falls ihr das beispielsweise nicht wisst, ist ja eine große Zeitspanne im Prinzip zwischen dem Aufnahmetermin und dann am Ende die Veröffentlichung. Wie viele Monate waren das bei euch?
Also Ende März wurde es aufgenommen. 6 Monate oder 5 Monate, ja.
Okay. Wie war denn so die Schritte, die ihr im Prinzip gemacht habt, um euch vorzubereiten? Weil ihr habt ja mit Sicherheit dann erwartet, wenn ihr schon wusstet, dass ihr einen Deal bekommt, okay, uns wird die Bude eingerannt, wir werden viele Mails und so weiter bekommen. Habt ihr euch darauf vorbereitet? Habt ihr Leute angestellt? Habt ihr euer Produkt angepasst auf Empfehlung von Maschmeyer und anderen?
Wir haben eine Mail-Replay-AI gebaut, also eine KI, die beantwortet uns alle.
Ha.
Spaß. Also ihr habt euch quasi selbst wegautomatisiert.
Das war jetzt ein Spaß. Das Produkt haben wir wirklich, okay. Aber das haben wir da nicht eingesetzt. Also da wurden Nächte durchgearbeitet. Nach der Ausstrahlung, das sieht man im Hintergrund, das war am Tag der Ausstrahlung. Danach ging es noch nicht ins Bett für mich, sondern ich habe die Nacht durchgemacht, musste am nächsten Tag direkt zu einem Workshop. Die ersten 1,5 Wochen, würde ich sagen, wurden vielleicht 3 Stunden die Nacht geschlafen oder zum Teil gar nicht, um das alles abzuarbeiten. Und das zieht sich ja, weil dann hast du ganz viele Erstgespräche, da musst du von Thema zu Thema die ganze Zeit wechseln und nach den Erstgesprächen gibt es noch Zweitgespräche und sich da immer umzudenken, das ist ein unglaublich stressiger Prozess. Also ich komme immer erst am Wochenende dazu, dann alle Mails zu beantworten und Auswertungen von den Meetings zu machen. Also klar, ich mache mir Notizen nach dem Meeting oder während des Meetings, aber Gedanken kann ich mir dann erst machen, so wie heute beispielsweise.
Du hast ja gerade gesagt, Erst- und Zweitmeetings, da gibt es mit Sicherheit noch einen längeren Prozess dahinter, besonders wenn ihr mit großen Banken zusammenarbeitet. Das ist ja nicht irgendwie, wie du hast vorhin gesagt, der kleine Steuerberater von nebenan, der sagt, bam, kaufe ich jetzt irgendwie 1-2 Lizenzen. Wie lang ist dieser Prozess, um die Leute wirklich zu onboarden, die Prozesse einzuführen, selber irgendwie anzupassen, zu coden und so weiter?
Ja. Also bei Banken ist diese Spanne sehr lang. Ich würde sagen 3 bis 4 Monate. Dazwischen gibt's dann oftmals noch Workshops. Dann fährst du in die Bank hin. Zum Beispiel gestern war ich bei der VR-Bank Werdenfels. Ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, aber ich denke schon. Das ist in der Nähe von Bayern. Das ist dann natürlich schon eine längere Strecke, die man hinter sich legt. Also bin ich schon 10 Stunden hin, 10 Stunden zurück. Beziehungsweise hin bin ich geflogen, zurück bin ich mit der Bahn. Dann in Hannover geschlafen, weil die Deutsche Bahn ausgefallen ist.
Klassiker.
Mal wieder. Ja.
Und hat sich gelohnt, der Termin?
Ja, es hat eine Menge Spaß gemacht. Also,
bist du da alleine hingefahren oder
hattest mit einem Kollegen zusammen.
Wie groß ist euer Team gerade?
Wir sind jetzt 10 Leute.
Okay, stark. Und wie teilt sich das Team auf? Also, wie viele Leute habt ihr in Sales, wie viele in Programmierung?
Boah, Sales, so gesehen bin nur ich das. Mhm. Aber wir haben natürlich KI-Entwickler, die auch sehr gut kommunizieren können und die kann man dann schon mitnehmen. Und so einen Sparringspartner dabei zu haben, ist sehr vorteilhaft. Aus fachlich, also ich bin an der Stelle fachliche Typ und dann noch mit einer technischen Person, das ist meistens perfekt. Ja.
Und in welchem Alter sind die? Habt ihr euch Mitarbeiter geholt, die in eurem Alter sind? Du hast ja eben gesagt, einen alten Bankvorstand, also einen ehemaligen Bankvorstand.
Müssen wir aufpassen, wir dürfen jetzt nicht alt sein. Der Markus Dauber, der ist noch sehr, sehr fit. Das ist unser Senior Advisor, kann man sagen. Es ist kein Festangestellter, sondern der unterstützt uns. Auf Mitarbeiterseite ist es ganz gemischt. Also ich bin der Jüngste jetzt mit 20 Jahren. Die Älteste ist, wo ich auch aufpassen, ich kenne das genau, Alter.
Sag es ungefähr.
Zwischen 40 und 50.
Okay.
Vielleicht etwas über 50.
Ja. Einfach unter 50, wunderbar. Also,
sehr diverses Team auf jeden Fall.
Ja.
Cool. Ja.
Wie plant ihr das Team jetzt noch zu vergrößern oder in welche Richtung irgendwie noch zu erweitern, da erstmal Strukturen einzuführen? Vor 4 Wochen war jetzt erst die Ausstrahlung und es ist ja erstmal schwierig, okay, im Prinzip von dir selber als Vertriebler und dann zu einem Team hochzuwachsen, ohne dass irgendwie die ganze Organisation zusammenstürzt. Wie hast du da eingeführt oder wie hast du angefangen, Strukturen auch einzuführen, damit es ein bisschen organisierter mit den Prozessen im Team ist?
Ja, also auf der technischen Seite sind wir schon sehr, sehr gut unterwegs. Und wie ich in der Höhle der Löwen schon meinte, Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb. Also da müssen wir jetzt auf jeden Fall nachlegen. Und es gehört natürlich auch viel Beratung dann dazu. Mhm. Ist so ein Mix dazwischen. Da wollen wir jetzt auf jeden Fall noch wachsen. Bis zum Ende des Jahres noch 4, 5 Kollegen gewinnen für uns. Genau. Ja. Jetzt haben wir noch in der Buchhaltung jemanden oder im Backoffice. Ohne die würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr leben, jetzt vor allem nach der Höhle der Löwen. Also der bin ich sehr dankbar. Genau.
Hast du eine konkrete große Anschaffung, die ihr euch jetzt leisten könnt, dank dem Investment?
Ja, also als Startup ist es immer sehr schwer, genau zu sagen oder zu forecasten quasi, wie weit man wachsen wird. Eigentlich haben wir geplant, bis zum Ende des Jahres 25 Leute zu sein. Das wird jetzt nicht möglich sein. Schon allein durch die Hülle der Löwen. Wir haben so viel zu tun, wir können uns gar nicht um Recruiting kümmern. Und auch wenn man dann Recruiting-Agenturen beauftragt, die ein Schweinegeld nehmen, funktioniert es auch nicht so, wie man es geplant hat. Also gerät ein bisschen weiter in Verzug.
Habt ihr einen Plan oder hast du einen Plan, wie du dann Leads generieren möchtest? Im Prinzip, wenn dieser Hülle der Löwen-Effekt jetzt die ersten Wochen ein bisschen abschwacht, wollt ihr dann messen gehen, mit Marshmallow zusammen irgendwie in Kunden reingehen? Was so? Hast du da einen Plan?
Klar kann man Carsten auch mal fragen, aber ich glaube, wir sind gar nicht darauf angewiesen, jetzt proaktiv Vertrieb zu machen. Wir kriegen generisch sehr, sehr viele Leads rein, weil es sich so gut rumspricht, jetzt in Banken und auch in Versicherungen. Und ich habe da schon, oder wir haben da ein super Netzwerk auch aus Fürsprechern, die uns gerne unterstützen, weil die cool finden, was wir machen. Ja.
Organisches Wachstum ist das beste Wachstum.
Ne? So ist es. Zeigt, dass wir gut unterwegs sind.
Hat sich der Fokus von eurem Produkt, ihr macht ja sehr viele verschiedene Arten und Weisen der Prozessautomatisierung, verändert von vor Höhle der Löwen oder als Tag der Aufnahme beispielsweise zu jetzt die 6 Monate und die wirklich, wirklich große Kundenansturm? Also der Fokus ein bisschen?
Ja, also die Masse macht es, glaube ich, bei uns aus. Ich sage auch ab und zu, wir sind so ein Werkzeugkoffer aus ganz vielen verschiedenen Lösungen, weil bei uns auf dem Koffer draufsteht ja, dass wir Prozesse effizienter machen wollen. Und da kann man nicht immer pauschal sagen, Computer Vision ist jetzt die Lösung oder RPA ist die Lösung. Das sind viele verschiedene Dinge. Zum Beispiel mit die größte Lösung bei uns hier ist jetzt, geht in den Bereich Wissensmanagement. ChatGPT, klar, ja. Kennen wahrscheinlich die Zuschauer, kennt ihr auch. Und wir haben jetzt so ein internes ChatGPT gebaut. Der Kern ist schon ein Sprachmodell, aber darum haben wir verschiedene Services gebaut, dass wir A, nicht halluzinieren und B, nicht das Weltwissen nutzen, sondern das interne Wissen. Also alles, was an Datenbanken vorhanden ist oder eine SAP-Anbindung, an Dokumenten, an Excel-Tabellen, PowerPoints, was auch immer. Und dann stellt man eine Frage, kriegt eine generative Antwort, basierend auf diesen Dokumenten mit Quellenangaben.
Ja, also halluzinieren heißt ja, dass sich die KI quasi, dass sie kreativ wird und sich Sachen ausdenkt, die es gar nicht gibt. Das ist ja für Banken sehr wichtig, ne? Weil alles beruht ja auf Fakten und muss faktisch richtig sein. Also wie stellt ihr denn sicher, dass eure KI sich nicht anfängt, irgendwelche Grundbucheinträge auszudenken?
Da haben wir Services für gebaut, dass wir das auf null runtergeschraubt haben. Also wir können garantieren, dass wir nicht halluzinieren. Wenn ich jetzt eine Frage stelle zum Beispiel, wie sieht dein Grundbuch aus, aber das ist gar nicht vorhanden in den hinterlegten Daten, dann sagen wir haben die Antwort auf deine Frage nicht. Und dass da jetzt eine Antwort erfunden wird, beziehungsweise das LLM sich was ausdenkt, in Anführungszeichen, das passiert nicht.
Okay, oder ist zumindest extrem unwahrscheinlich.
Bis jetzt ist es noch nicht vorgekommen.
Ja. Wie verändert sich, oder was denkst du, wie verändern sich aktuell noch die Produkte, die ihr habt, auf die Zukunft? Weil ihr habt jetzt sehr, sehr viele Anfragen und seid jetzt nach und nach dabei, die abzuarbeiten. Bedeutet, die wirklich ganz komplexen Sachen werden logischerweise erstmal ein bisschen nach hinten priorisiert. Könnt ihr von den aktuellen Sachen, ihr habt ja schon sehr, sehr viele Kunden bis jetzt bedient, könnt ihr die auf andere Banken, also übergreifend, dann adaptieren?
Ja.
Und anpassen?
Ja, absolut. Also gerade diese Smart Assistant AI nennen wir sie, dieses interne ChatGPT, das kann man perfekt skalieren. Klar, jeder hat andere Daten im Hintergrund, aber die kann man einfach über so Drag and Drop oder wie man es nennt, sich hochladen. Oder wir haben Konnektoren gebaut für verschiedene Datenbanken, die man dann anknüpfen kann. Und noch einzelne andere Services darum gebaut, wie so ein Rollenmanagement, eine Delta-Erkennung, sagt euch vielleicht was. Und was jetzt andere Lösungen betrifft, wie dass wir Grundbücher auslesen oder insgesamt Kreditdokumente, sieht in jeder Bank gleich aus. Also, dass eine Bank Kreditdokumente lesen muss, ist, denke ich, üblich. Wir können unsere Produkte natürlich weiterentwickeln, sind auch dabei, wie gesagt, oft durch den Kunden. Wir haben verschiedene KI-Bausteine gebaut. Die kann man kann jetzt ganz einfach ausgedrückt sagen, man kann die verbinden oder zusammensetzen und so ergeben sich dann wieder andere Lösungen. Zum Beispiel im Bereich Computer Vision haben wir immer schon 90% fertig und 10% sind das dann Anpassungen. Dadurch können wir zum Teil skalieren, ne? Wenn wir jetzt von neuen Dokumenten beispielsweise sprechen, die wir auslesen wollen. Viel geht auch schon out of the box. Also sowas wie ein Ausweis, klar, geht out of the box. So ein Personalausweis ist jetzt der Legitimationsprozess in Banken, richtig ausgedrückt. Genau.
Ja, aber wenn ihr dann Persos und so einscannt, dann habt ihr ja schon sehr, sehr kritische Daten. Also wie geht ihr da rum oder welche Hürden gab es da für euch?
Da muss man auf den Prozess schauen. Also wir sind jetzt nicht so ein Video-Ident oder so, was man kennt, sondern die Berater oder der Berater oder die Beraterin steht in der Bankfiliale, guckt sich den Ausweis an und muss die ganzen Daten dann ins Banksystem hämmern. Dauert so 4-5 Minuten und dann kann sie selber jetzt durch unsere KI den Ausweis noch anschauen, sieht, das ist ein Ausweis, das ist ein rechtskräftiges Dokument, legt es auf den Scanner und dann wird es automatisch eingetragen und abgeglichen, aktualisiert und so
weiter. Und das passiert dann bei der Bank oder landen die Daten irgendwie bei euch?
Boah, jetzt wird es technisch. Wir bauen unsere KI in Docker.
Simpel erklärt.
Wir haben ein Stück Software, das kommt auf den Computer von der Bankfiliale und von dort aus können sie es machen oder auf den zentralen Server der Bank. Bei kleinen Lösungen wie jetzt, dass man Ausweise auslesen möchte. Also dass Daten da zu uns gehen, das ist nicht so. Oder insgesamt ins Internet.
Ja. Bist du denn eigentlich öfter in Frankfurt unterwegs als Bankenviertel oder wo sind eure Kunden verteilt? Also deutschlandweite Sendung oder dachweite Sendung?
Ja, also viel in Süddeutschland. Zum Teil kriege ich schon so einen süddeutschen Akzent, wird mir gesagt. Keiner sagt mir, dass ich Hamburger bin. Ja. In Frankfurt bin ich natürlich auch alle 2-3 Wochen, würde ich sagen. Da sitzen halt viele Zentralbanken. Da sind wir jetzt noch nicht so verstärkt unterwegs, sondern eher in den regionalen Banken, also in den Genossenschaftsbanken, also Sparkassen. Auf der einen Seite, auf der genossenschaftlichen Seite sind das dann Raiffeisenbanken und Volksbanken.
Wie sieht der Aufwand im Prinzip im zweiten Schritt aus? Jetzt habe ich meine Frage von eben gerade wieder.
Ja.
Also ihr habt im Prinzip ein System eingeführt, habt das dann angepasst beispielsweise, seid dann logischerweise auch Ansprechpartner, falls irgendwas in der Software nicht richtig funktioniert. Als Tech-Produkt ist dann oftmals natürlich dann, gerade wenn ihr euch im Development befindet und neue Produktideen natürlich auch entwickeln wollt, schauen wollt, okay, wie ist das Feedback von den Kunden? Wie oft schreibt ihr die beispielsweise an? Wie oft hast du Kontakt zu bereits Bestandskunden? Wie viel macht das auch von deinem Tagesablauf dann auch aus?
Feedback einzuholen?
Genau, Feedback, nochmal die Kunden abzuholen, braucht ihr was Neues, was wollen wir verändern und so.
Das ist so ein laufender Prozess, also während man den einen Prozess effizienter macht oder ein Produkt einführt, schießen dem Kunden schon 5 andere Ideen in den Kopf, was er noch machen möchte, weil die eben so einen Druck haben. Gerade Banken sind sehr stark betroffen vom Fachkräftemangel, aber jetzt auch in anderen Branchen wie Versicherungen oder in der Luftfahrtsbranche. Das ist ja nahezu überall so. Und durch diesen hohen Druck und das Verständnis, das wir denen dann geben, schießen Ideen in den Kopf.
Also du sagst, da ist ja ein sehr hoher Bedarf gerade da. Gibt es da auch irgendwie andere Unternehmen, die ähnliche Lösungen wie ihr entwickelt? Oder seid ihr da ziemlich alleine gerade?
Nein, es gibt die ganzen großen Player, so wie Microsoft Copilot beispielsweise, kennt ihr. Das ist ja ähnlich wie unser internes ChatGPT. Aber da gibt's natürlich USPs, die wir haben, die Microsoft nicht hat. Und die nutzen wir dann natürlich voll aus. Oder Accenture, auch ein großes, riesiges Beratungsunternehmen. Die haben natürlich auch Lösungen jetzt. Im Bereich Computer Vision sind wir, denke ich, schon sehr weit. Oder mit so einem internen ChatGPT sind wir auch 1 bis 1,5 Jahre den anderen voraus. Aber da wird was kommen, definitiv.
Und wie stellt ihr sicher, dass ihr besser als Accenture bleibt?
Das kann man nicht sicherstellen. Also indem wir weiter Vollgas geben und alles daran tun, das Produkt weiterzuentwickeln. Diesen Zeitvorteil, den muss man ausnutzen. Ansonsten natürlich durch Verhandlungen, dass man einen besseren Vertrieb macht.
Ich will noch mal ein bisschen mehr auf dich als Person zu sprechen kommen und nicht nur als Max, der CEO von Futurize und der Tech-Guy, mit dem wir uns hier gerade unterhalten. Wie sieht denn bei dir so ein Tagesablauf aus? Fehlt uns da mal ein bisschen durch, hast du da bestimmte Timeblocker, die du beispielsweise irgendwie hast, wo du dann mit Leuten unterhältst oder wie lange arbeitest du eigentlich am Tag? Kannst du es aktuell fest sagen?
Boah, tracken tue ich es jetzt nicht, aber ich tue nichts anderes als arbeiten momentan. Das bedeutet, ich stehe um 7 Uhr morgens auf im Durchschnitt, würde ich sagen. Dann bereite ich mich auf den Tag vor, gehe mir so einen Tagesplan durch, fange ich mit den Calls an, mit Terminen an, bin so abends um 20 Uhr fertig, würde ich sagen. Dann gehe ich den Tag, den ich gerade durchlebt habe, wieder durch, trage mir zum Teil noch Informationen ein, sende noch E-Mails raus, dann gehe ich gegen 2 Uhr nachts schlafen, auch im Büro, hier steht eine Matratze.
Ja, die haben wir schon gesehen. Wie oft wird die benutzt?
Jeden zweiten Tag, würde ich sagen, ja. Also das letzte Mal zu Hause war ich vor 3 Wochen. Okay. Ich habe direkt eine Reinigung hier davor. Mhm. Die waschen dann meine Klamotten, machen die sauber, weil ich wohne ein bisschen außerhalb auch von Hamburg. Und viel schlafe ich dann auch in Hotels natürlich, weil ich immer unterwegs bin. Heute bin ich auch erst aus Hannover gekommen. Ich bin seit 2 Stunden in Hamburg.
Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit dann nimmst für den Podcast. Du hast ja aktuell wirklich sehr, sehr viel zu tun. Also gehst um 3 Uhr morgens dann ins Bett und stehst um 7 Uhr wieder auf und fängst dann an mit deinem Plan. Wie schaffst du es im Prinzip, dass du nicht in irgendwie so einen Down verfällst, sich irgendwie denkst, boah, jetzt habe ich wirklich irgendwie gerade gar keine Energie. Wodurch ziehst du aktuell deine Energie?
Durch Arbeiten. Also schauen, ist es noch das, was mir Spaß macht letztendlich, und das ist es bei mir definitiv. Ich habe unglaublich viel Spaß bei dem, was ich mache, und fühle mich auch nicht überfordert, sondern jede einzelne Stunde, die ich erlebe, ich habe hammer viel Spaß dabei, und warum sollte ich das dann verändern? Und aktuell brauche ich auch keine Freizeit, weil ich kann mir nichts vorstellen, was mir mehr Spaß macht jetzt, als weiter zu arbeiten, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Ja, dass man eine Passion dafür hat, damit man immer weiter Vollgas geben kann.
Ja, dieser Drive ist ja vollkommen gegeben bei mir. Und es gibt Menschen, bei denen ist das nicht so. Also die haben auch den Drive, aber die brauchen auch Freizeit. Und das ist ja auch nichts Schlimmes oder Verwerfliches. Das ist völlig normal. Ich würde eher sagen, was ich gerade mache, ist etwas außergewöhnlicher. Das ist von Mensch zu Mensch anders. Aber man sollte auf sich selber hören und schauen, was tut einem am besten.
Ja, absolut verständlich, dass jetzt nach der Höhle der Löwen-Ausstrahlung und wenn du sowieso gerade so viele Anfragen hast, dann absolut Vollgas gibst. Du musst jetzt auch das Momentum nutzen. Denkst du, das wirst du danach noch weiter im Prinzip auf diesem High-Level durchziehen oder wirst du sagen, okay, also wenn das jetzt erstmal ein bisschen die erste Welle ein bisschen abflacht, werde ich natürlich weiter noch Vollgas geben, aber dann nicht bis um 3 Uhr morgens, sondern irgendwie bis um 12 oder sowas und ein bisschen mehr? regenerieren?
Mal sehen. Wird man sehen, ob das wieder etwas weniger wird. Also, dass ich das jetzt 10 Jahre so mache, das kann, glaube ich, niemand. Dass ich so 80 Stunden die Woche arbeite, das denke ich schon, dass das noch funktionieren wird. Auch vor der Höhle der Löwen habe ich schon so viel gearbeitet. Also, ich schaue, solange ich es durchmachen kann, solange ich Spaß dabei habe, mache ich das auch noch so weiter.
Das ist die perfekte Antwort auf die Frage. Sehr, sehr cool. Wie sieht denn, um noch mal ein bisschen mehr zum Thema Vision zu kommen, von Futurize, ist jetzt natürlich schwer zu sagen, weil ihr jetzt vor 4 Wochen bei Höhle der Löwen wart, seit 4 Wochen ultra mit Anfragen bombardiert werdet und sowieso gerade das Momentum mitnimmt. In welche Richtung möchtest du gehen? Startups sowieso schwierig, aber auf die nächsten so 2 bis 3 Jahre, was wäre so deine Wunschvorstellung?
Wir wollen im Finanzsektor natürlich noch weiterhin wachsen, dass wir da so 40-50% übernehmen, dass wir die als Kunden gewinnen. Im Versicherungsbereich, in der Versicherungsbranche ziehen wir gerade nach, dass wir da auch größer werden. Das haben wir ja auch in der Show mal gesagt, Banken und Versicherung. Und Versicherung haben wir so ein bisschen außen vor gelassen. Und dass wir in beiden Bereichen so auf 30 bis 40 Leute wachsen.
Wie sieht es mit Finanzämtern aus? Also ich denke, Boah. Die können auch mal Digitalisierung gebrauchen.
Oh. Ja, absolut, da stimme ich dir zu. Aber die haben das Wort konservativ, glaube ich, erfunden. Und dass man da reinkommt, da bin ich vorher pleite. Mhm. Also wir haben es mal versucht, das kann man vergessen. Das läuft alles über Ausschreibungen. A, das macht es natürlich schon etwas schwieriger. Und B, die Zyklen, die sind noch mal 10-mal so lang wie bei Banken, würde ich sagen. Das machen wir nicht mit.
Oh, absolut verständlich. Ja. Unterscheiden sich Versicherungen und Banken in der Art und Weise, wie ihr die ansprecht beispielsweise oder wie die ticken?
Nee, die sind schon ziemlich gleich, würde ich sagen. Auch von den Prozessen her, die sind ungefähr auf einem Level. Jetzt vor allem die großen Versicherungen sind zum Teil weiter von der Digitalisierung, haben dann schon mehr Verständnis. Natürlich sprichst du dann etwas anders mit denen, technischer. Oder platzierst direkt andere Lösungen. Ja, aber im Großen und Ganzen ziemlich gleich.
Was sind gerade so die aktuellen Trends in der Bankenbranche, also Digitalisierung von Prozessen? Da seid ihr jetzt drin. Gibt es noch irgendwie andere interessante Trends?
Ja, das Geile ist, ChatGPT macht ja viel Werbung für uns. Die ganzen Sprachmodelle, dementsprechend die ganzen Innovationsbereiche jetzt in den Banken und Versicherungen. Die haben alle gesagt, Nummer 1, ChatGPT macht damit irgendetwas und wir bieten halt die Lösung. Ist perfekt. Viele kommen auch schon auf die Idee, kann ich nicht die Informationssuche bei uns im Unternehmen durch ein Sprachmodell verbessern? Aber dass sie es umsetzen, das ist logisch, dass sie das nicht können. Ich meine, Versicherung kann jetzt nicht Freitagabend KI-Zukunftslösungen bauen, wie Carsten vor 2 Wochen meinte. Und wir sind der perfekte Sparringspartner dann dafür.
Ja, sehr cool.
Habt ihr oder plant ihr jetzt noch neue Feature oder neue Trends, wie eben gerade schon angesprochen, irgendwie zu implementieren oder gerade zu schauen, okay, ChatGPT ist sowieso so ultra neu für die ganzen Banken. Wir müssen erstmal schauen, dass wir die Banken überzeugt bekommen davon, beziehungsweise nicht überzeugt bekommen, aber dass wir es erstmal richtig bei den Banken implementieren, bevor wir in das nächste Produkt von uns gehen.
Ja, also diese Smart Assistant AI, die wir gebaut haben, da haben wir 1,5 Jahre dran gesessen. Mhm. Die haben wir auch zusammen entwickelt mit der Lufthansa No Suite Solutions, muss man sagen. Also das ist wirklich sehr, sehr komplex. Die Lufthansa No Suite Solutions ist ein Beratungsunternehmen, mit dem wir eine Partnerschaft haben, sind 3000 Leute knapp. Etwas größer als wir. Also das ist das Gute, wenn wir mal oben keine Luft mehr haben, haben wir dann immer noch auf der Lufthansa-Seite Leute. Genau, das wird, glaube ich, jetzt in den nächsten 1-2 Jahren erstmal das große Thema sein, dass man das noch größer macht, weil der Markt ist komplett dafür gegeben. Und nebenbei werden wir sicher noch andere Produkte aufbauen.
Was ist dieser Smart Assistant genau? Was kann der? Kann der mehr als ChatGPT?
Das ist, was ich eben erklärt habe, du hast deine internen Daten von Handbüchern, Prozessanweisungen, irgendwelche Tabellen, was auch immer. Und im Schnitt sucht ein Mitarbeiter pro Tag zwischen 30 bis 40 Minuten nach Informationen. Und mit diesem Modell kriegst du das runter auf 5 Minuten, weil du eine Frage da reinhämmerst, was du sonst einen Mitarbeiter fragen würdest, am Kaffeeautomaten oder über Teams oder sonst was. Und dann kriegst du die generative Antwort auf Basis von deinen Daten, die du im Hintergrund hast.
Ach, das ist die interne Knowledge Base
genau, für Großunternehmen. Genau, das interne ChatGPT. Da kann man sich mehr drunter vorstellen, als wenn ich sage Smart Assistant AI. Mhm. Und das Ganze kann man dann auch noch verwenden als Chatbot natürlich. Wir kennen Chatbots regelbasiert. Ich benutze sie nicht mehr, weil sie nie funktionieren. Und wir können es dann generativ und ist quasi dasselbe Modell wie wie die Smart Assistant AI. Ja.
Ein Problem, was ja Leute bei ChatGPT häufig haben, ist, dass sie gar keine Ahnung haben, wie unglaublich
viele Sachen man damit machen kann, indem man einfach die Prompt, also das, was man in die Suchzeile eingibt, verändert. Gebt ihr euren Kunden schon vorgegebene Sachen, wo ihr seid, okay, beispielsweise, wenn ihr jetzt das herausfinden wollt, dann solltet ihr am besten die Prompt so und so aufbauen, weil wir haben sie dann und dann trainiert, oder sagt ihr Learning by Doing?
Ja, also wir haben natürlich schon so eine Anleitung, wie gestaltest du den Prompt? Wir haben Videos aufgenommen, ein Schulungsvideo, damit man Grundlagen bekommt. Machen es natürlich auch jetzt in Workshops. Aber damit hast du vollkommen recht. Es geht, das ist die neue Sprache, die Prompt, ne? Das, man braucht kein Englisch mehr oder andere Sprachen, sondern man muss lernen, wie schreibe ich mit dem Sprachmodell. Und ich glaube, Learning by Doing ist da auch ein großes Thema. Wir machen immer so Pilotphasen, wie man es erkennt. Ja.
Vision hatten wir ja eben gerade schon angesprochen. Von daher würde ich nochmal zu dir als Person und vor allen Dingen, wie du Wissen bekommst. Also die Leute haben mit Sicherheit jetzt schon erfahren, du hast extrem großes Wissen über das ganze Thema AI, beschäftigst dich ja jeden Tag viele, viele Stunden damit, bist auch der geborene Salesman, sehr, sehr interessant. Hast du beispielsweise eine Buchempfehlung, die du den Leuten geben kannst oder Podcast-Empfehlung, wo du sagst, okay, das hat mich jetzt persönlich extrem weitergebracht für mein Business, für Persönlichkeit?
Ja, ich habe ein paar Bücher da in der Schublade, ich kann die gleich mal rausholen. Ich wüsste jetzt nichts auswendig, ich kann natürlich unseren Podcast empfehlen, KI-Praxistalk.
Na klar.
Da sprechen wir über KI-Lösungen. Aber Bücher lese ich tatsächlich gar nicht so viele, über KI jetzt vor allem. Übers Unternehmertum oder über Mindset schon. Können wir vielleicht gleich einblenden, wenn ich es mal in die Kamera halte oder so.
Sehr cool. Und wo, wenn du jetzt jemandem empfehlen würdest, er möchte über KI lernen, wo würde man da am besten starten? Was sind so die besten Sources für KI?
Boah. Ich bekomme es halt durch Personen mit, die in meinem Umkreis sind. Aber um erstmal Grundlagen zu schaffen, keine Ahnung, soll man ChatGPT fragen, was ist KI? Also auch da kann man mit ChatGPT lernen. Ansonsten gibt es eine Menge Quellen von Universitäten oder Arbeiten, wie nennt man es, Dokumente, die erstellt wurden von Universitäten.
White Papers und so
weiter. White Papers, genau, ja. Das habe ich gesucht. Ja.
Hast du irgendein Gadget, wo du sagst, okay, damit könnte ich irgendwie meinen Tag nicht mehr ohne Leben?
ChatGPT.
ChatGPT.
Und irgendein Hardware-Gadget oder irgendwie sowas, wo du sagst.
Hardware?
Ja. Yeah.
Hardware-Gadget. Kopfhörer, damit ich telefonieren kann und nicht mein Handy in der Hand halte. Meine Uhr hilft mir auch auf jeden Fall. Ja, aber sonst nicht. Wir haben mein Handy halt, ne? Und Computer. Ja.
Wo wird's hier mit Anfragen bombardiert? Was war so die lustigste oder kurioseste Nachricht, die du auf LinkedIn oder Mails bekommen hast?
Da waren richtig verrückte Anfragen. Also da waren Kindergärtner zum Teil dabei, die nach irgendwas gefragt haben. Aber da waren natürlich auch Personen dabei, die haben geschrieben, ins Kontaktformular, warum sollte ich einer Person, die keine Ausbildung gemacht hat, meine Kontaktdaten geben? Da sieht man mal, was für verzweifelte Menschen es gibt, oder?
Also ihr habt ja durch eure Referenzen gezeigt, dass ihr es drauf habt. Also
sie wird schlichtweg ignoriert, dann wird ein Papierkorb geworfen. Ne? Aber das waren ja mit die verrücktesten Anfragen, würde ich sagen.
Aber wie wollt ihr jetzt eine Kindergärtnerin Prozessoptimierung einführen?
Weiß ich nicht. Ich meine, nicht unsere Suppe werden wir auch nicht tun. Aber wenn ein Markt dafür da ist, wisst ihr es jetzt. Ja.
Was gibt es da so zu optimieren in Kindergärten?
Ich weiß es nicht. Ich
stand das gar nicht in der Anfrage drin.
Ja, doch schon, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Alles gut.
Wahrscheinlich irgendwas mit Anträgen oder sowas. Auch von vielen Hochschulen haben wir jetzt Anfragen bekommen, dass die Anträge optimiert werden müssen. Ich war selber an einer Hochschule und habe es miterlebt, also die haben wir als Kunde. Die kriegen eine Anfrage jetzt von einem Schüler. Es wird ausgedruckt, ein Stempel gemacht, eingescannt. Auf der anderen Seite wird es wieder unterschrieben vom Schüler. Kommt wieder zurück und dann wird es wieder ausgedruckt und dann abgeheftet. Das muss man sich überlegen, ne?
Die Scheiße.
Und das ist eine IT-Hochschule.
Oh Gott, und wie optimiert ihr das?
Also, das ist ja so easy, es ist einfach ein Online-Formular und fertig. Also regulatorisch darf man das heute auch schon.
Okay. Wieso haben die es davor nicht eingeführt?
Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht.
Wo ist das Problem? Gibt es einfach nicht die Leute oder wo liegt das Problem? Warum sind wir noch nicht digital?
Ja, also auch Hochschulen haben natürlich einen Mangel an Fachkräften und haben so viel mit ihrem Alltag zu tun, dass sie ihre Prozesse gar nicht mehr bedenken. Das sind viele typische Beratungsthemen dann, um diese Prozesse zu optimieren. Und wir geben dann halt Impulse, haben fertige Lösungen, die man dann einfach einsetzen kann. Ja.
Dann würde ich das mal als Abschlussworte nehmen. Über die Vision haben wir ja vorhin schon gesprochen. Sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um über Futurize, um über dich als Person zu erzählen. Vielen Dank auch, dass wir so einen persönlichen Einblick bekommen konnten, dass du vor allen Dingen auch viele Tipps, Learnings, Herausforderungen erzählt hast, die du auf dem Weg hattest. Natürlich, alle weiteren Sachen sind nochmal unten verlinkt. Der Podcast beispielsweise Futurize als Website, LinkedIn, Instagram und so weiter von Max.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön.